Willkommen zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Stefan ist noch mit einem Umzug beschäftigt, kann im Moment hier heute gar nicht dabei sein, aber wir haben dafür einen fantastischen Gast eingeladen. Und zwar ist das Mischa von einer sehr erfreulichen Band aus Hamburg, nämlich Die Zigaretten, der sich dankenswerterweise zu einem Interview bereit erklärt hat. Und der Mann an den Reglern ist wie immer Raul. Ja,
sehr schön, lieben Dank, hallo.
Freut mich dabei zu sein. Morgen.
Ja, guten Morgen oder guten Mittag oder wie auch immer. Jedenfalls, zum Glück haben wir es nicht letzte Woche gemacht. Letzte Woche hätten wir hier abenteuerliche Temperaturen gehabt. Jetzt ist hier super angenehmes Sommerwetter und die sommerliche Brise beschert uns einen erfreulichen Gast. Und zwar von der Gruppe Die Zigaretten aus Hamburg. Und sie haben schon eine LP rausgebracht und die neue ist in den Startlöchern. Was sagst du dazu? Wann kommt die denn?
Ich jetzt?
Ja, oder? Ja, was sagst du denn?
Ich freue mich. So. Ich freue mich erstmal hier zu sein. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Und LP ist frisch abgegeben. Hat sich ja übers Jahr bei uns ein bisschen verschoben, so der Release-Termin. Die sollte eigentlich schon da sein. Dann gab es ein bisschen hin und her. Und jetzt haben wir die Masterbände abgegeben. Ihr wart, glaube ich, auch die Ersten, die exklusiv das hören durften dann sogar.
Ja, klasse.
Weltpremiere-artig sogar. Und jetzt wird sie Ende des Jahres erscheinen. Wahrscheinlich schon im Oktober, soweit ich das weiß.
Sag doch mal das Label, wo es erscheint.
Das Label ist La Pochette Surprise, das ist ein Hamburger Indie-Label. Da kann ich auch allen Leuten mal empfehlen, vorbeizugucken. Haben viele tolle Bands und der Velvet, der das Label leitet, hat echt eine sehr gute Nase für Bands. Und gerade im Garage- und Indie-Bereich gibt es da einiges Spannendes zu entdecken. Unter anderem auch uns, Die Zigaretten. Und genau, da wird das die Platte erscheinen und die wird heißen, eine gesunde Reaktion auf eine kranke Welt.
So, ja, ich würde sagen, passender geht's eigentlich nicht. Das muss ich mir gerade nochmal aufschreiben. Reaktion, weil das habe ich nämlich nirgendwo gefunden bisher.
Nee, ist auch brandfrisch. Auch das ist eine brandfrische Informationen, die ich heute hier preisgebe, auf jeden Fall. Es sind eine Menge Weltpremieren heute bei euch.
Ja, klasse. Also das Konzept wird so aussehen, dass wir erstmal ein bisschen reden. Ich werde dich ein bisschen befragen zu deinen Mitstreitern auch und so weiter. Dann hören wir mal einen Song von der ersten Platte, damit sich die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung machen, um wen es eigentlich geht. Dann werden wir drei Stücke hören, die also wo ich dich gefragt habe, gib mir mal drei Stücke, wo du sagst, das waren wichtige Stücke für dich oder für euch. Und dann komme ich mit einer Empfehlung und am Ende hören wir ein Stück der neuen Platte. Das wird so der Gang der Dinge sein. Und dazwischen werden wir hoffentlich viel erfahren über euch und über Gott und die Welt sprechen. Und dann gucken wir mal.
Über all die Götter und all die Welten.
Genau. Und Zwischenfrage, wie lief letzte Woche bei Superhitze das Konzert in Hameln?
Es ist eigentlich super gelaufen. Es sind extrem nette Leute da auf jeden Fall. Und was ich mal sagen kann, das ist ja höchst ungewöhnlich. Ich hatte extrem Glück mit der Bahn. Ich bin Regionalexpress hingefahren, weil ich inzwischen in Berlin wohne und meine Bandjungs aus Hamburg dahin gekommen sind. Wir haben uns in Hannover, glaube ich, getroffen.
Ja.
Und ich glaube, das war der. Ich hatte erst ein bisschen Sorge wegen den Temperaturen, aber dann war es echt, ich glaube, das Beste in einem Regionalexpress, den Tag zu verbringen, weil die Klimaanlage war an, funktionierte alles, war nicht überfüllt, Züge kamen, also ich hatte so 2-3 Mal Gleiswechsel hinher, aber das ist man ja schon gewohnt.
Und du hattest WLAN, wir haben telefoniert.
Ja, ich hatte WLAN, also wirklich 5 Sterne für die Deutsche Bahn, ungewöhnlich.
So,
muss man ja auch mal sagen.
Rückfahrt dann mit den Jungs dann oder was?
Nee, die habe ich dann tatsächlich komplett mit Bahn gemacht, weil ich auch nicht wusste, dass du mit der S-Bahn von Hameln nach Hannover fahren kannst. Okay. Und dann ging mein Trip halt Hannover, also Hameln, Hannover, Braunschweig, Magdeburg und dann Berlin. So ist man auch 5-6 Stunden unterwegs. Aber man weiß ja wofür. So.
Ja, okay.
Show war super.
Nächste Gigs, die bei euch auf dem Programm stehen?
Reeperbahn Festival.
Oh, wann ist das?
Im September. Da darf ich den genauen Tag noch nicht sagen, aber es ist von 16. bis 19. September. Und dann sind wir schönerweise ein bisschen auf Europatour, darf ich das sogar nennen.
Wow.
Und zwar sind wir dann der neuen Platte das erste Mal dieses Jahr unterwegs. Das geht dann im Oktober weiter nach dem Reeperbahn Festival. Sind wir in Braunschweig, in München, in St. Gallen in der Schweiz, dann in Mailand am 3. Oktober. Also falls jemand Lust hat auf einen spontanen Trip nach Mailand, Zigaretten gucken, kann ich nur empfehlen.
Immer wieder gerne.
Da verbindet man ja das Angenehme mit dem Angenehmen. Und dann geht's weiter Graz, Wien und ich glaube dann München. Ich habe die Termine nicht genau im Kopf, aber die sind überall bei uns zu finden. Und dann nach München sind wir, glaube ich, nach Prag und dann in Berlin. Da darf ich aber auch noch nicht sagen, wo. Wow. Weil das auch eine speziellere Show wird.
Wer hat das gebucht? Genau. Macht ihr das selbst oder
habt ihr das? Das machen wir alles selber leider. Also, falls ein Booker zuhört, wir sind immer auf der Suche und würden uns sehr freuen über Booking. Das machen wir bisher noch selber und echter DIY-Punk halt. Und dementsprechend, falls ein Booker zuhört, wir freuen uns immer über Verstärkung.
Also ich habe mir jetzt ja beide Platten angehört. Die erste habe ich, die zweite gibt's ja noch nicht. Also die habe ich auf LP. Sie erscheinen auch auf Vinyl, dankenswerterweise. Und die zweite hat Micha eben ja schon gesagt, wurde mir dankenswerterweise zum Reinhören schon zur Verfügung gestellt. Wir hören ganz am Schluss ein tolles Stück noch aus der Platte. Man kriegt auch ein Stück auf der Platte schon auf der Bandcamp-Page auch zu hören. Auch toll. Also ich konnte mich eigentlich gar nicht entscheiden und ich muss hier nicht rumschleimen. Ich finde auch die neue Platte sehr gut. Und sie ist vor allen Dingen auch abwechslungsreich. Ihr kloppt da nicht nur irgendwelche Punk-Dinger raus, sondern das ist schon abwechslungsreiches Ding. Auch mal langsamer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, war ein langer Prozess mit der Platte jetzt tatsächlich, hat viel Nerven gekostet und viel Herzblut reingesteckt und ich finde, jetzt ist sie roh, aufregend, wie du sagst, abwechslungsreich und für ein paar Stücke haben wir mit den Hamburger legendären Homestudios zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob das manchen hier ein Begriff ist, also da waren dann auch schon so früher Falco zu Gast oder Echt und Selig kommen daher. Ich glaube, Lauryn Hill hat da mal aufgenommen. Ich kann das jetzt auch alles nicht zusammenfassen, aber es war eine große Ehre, da zu sein und da aufnehmen zu können mit den Leuten. Sind echt super Leute. Und da im harten Kontrast zu sind wiederum andere Stücke komplett im Proberaum entstanden, was wir auch bewusst so gemacht haben, um da einfach eine Mischung reinzukriegen. Weil ich persönlich bin jetzt auch nicht so der alle, also die Stücke sind gut geworden, aber ich bin nicht so der größte Fan von High-End-Studios und es muss alles so krass produziert sein und so. Das wird man auch, glaube ich, bei der Songauswahl ein bisschen mitkriegen, die ich so als Stücke euch mitgeben durfte, dass ich auch ein riesen Fan von Lo-Fi bin und Garage und das spiegelt die Platte eigentlich wieder.
Euer Produzent wollte dann immer noch den 60. Take.
Ja, so ungefähr. Also richtig Produzent haben wir nicht irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man das hört auf der Platte, welches Stück welches ist. Das soll man ja eigentlich auch gar nicht hören, also was wo aufgenommen wurde. Aber jetzt finde ich, ist es einfach, wie gesagt, eine aufregende, rohe, coole Platte geworden, auf die man Bock hat und auf die ich selber auch Bock habe und die auch live spielen will und sowas. Und
klasse.
Kann es kaum erwarten.
Also dann direkt die normale Frage, wer sind denn die Zigaretten? Erkläre uns mal, Hamburger Band, so viel wissen wir schon.
Ja, wir sagen eigentlich die meiste Zeit, wir sind irgendwie eher aus dem Weltall, so, weil wir uns gar nicht so einer Stadt zuordnen wollen, weil dann hast du ja oft so, früher gab es ja Begriff Hamburger Schule zum Beispiel oder so, also du schließt dich, finde ich, gleich mit der Stadt so auch einem bestimmten Sound oder einer bestimmten Sache an und weiß nicht, auch nicht, dann mögen ja vielleicht irgendwelche Süddeutschen, irgendwelche Norddeutschen nicht oder irgendwelche Ostdeutschen mögen irgendwelche Westdeutschen nicht und das kannst du auch global so fortsetzen und davon wollten wir uns eigentlich immer ein Stück befreien und uns lossagen und sagen eigentlich so, wir stehen vor allem für die Musik, die wir machen und das auch unabhängig von der Stadt so, aber genau, größtenteils sind wir in Hamburg entstanden, haben da auf einer Verkehrsinsel angefangen, weil wir ein bisschen Probleme hatten, einen Proberaum zu finden, das haben wir inzwischen gelöst. obwohl das auch eine schöne Zeit war, aber dann halt mit Akustikgitarre und so einem Mini-Drumset waren wir einfach dann in der Mitte auf der Straße, um niemanden zu stören.
Irre.
Ja, gab es dann immer Zurufe von irgendwelchen Autofahrern, die an der roten Ampel halten mussten. Ja, was du halt machst, wenn du Musik liebst, so. Und genau, wir sind zu dritt, haben uns dann in Hamburg gefunden. Gab teilweise ein bisschen Veränderungen in der Besetzung, wie das dann leider so ist. Was kann ich sonst noch dazu sagen? Ich glaube, das Beste ist einfach bei uns reinzuhören und sich vom Sound überzeugen zu lassen.
Der sehr unterschiedlich ist, wie gesagt.
Es ist nicht so ganz, der normalste Punk. Es hat halt alter Alternative Rock Einflüsse, Grunge. Ich bin, wie man später noch hören wird, ein riesen Sonic Youth Fan. Also auch sehr noisige Einflüsse und sowas. Und Ja, das steht bei uns eigentlich im Vordergrund. Und es sind abwechslungsreiche, coole Songs. Manche ein bisschen schöner, manche ein bisschen mehr auf die Fresse. Und eigentlich so, wie das mein Herz zumindest am liebsten mag. So.
Ich leite mal kurz an den Raul und muss dazu sagen, dass der Raul überhaupt der Grund ist, warum es dieses Interview gibt. Denn der Raul kam irgendwann zu einer Aufnahmesession von uns und meinte, wir haben eine tolle Rückmeldung gekriegt von einer Hamburger Punkband, die uns gerne hört und uns gut findet. Und dann hat der, glaube ich, die Schallplatte am Start gehabt und dann habe ich mir die selber über euch organisiert und auch gekauft im Übrigen. Und
vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und fand die gut. Und dann dachte ich, scheiße, das Interview muss her. Und dann hat der Raul mit dir Kontakt aufgenommen und tollerweise hat es geklappt.
Ja, genau. Ihr seid unsere neue Konsensband, Micha. Das ist was sehr Seltenes.
Das freut mich, wenn wir da Liebe stiften. Ja, das hattest du ja schon erzählt, dass eure Musikgeschmäcker auch ein bisschen auseinander geht. Aber sowas finde ich auch immer toll. Ich glaube, da ist Musik viel zu sehr in den Hintergrund getreten für andere Themen, wo man das vielleicht nicht so machen sollte. Man kann sich herrlich drüber streiten, man tut niemandem weh, man kann sich bis aufs Blut verletzen und beleidigen über Musikgeschmack, wenn man Lust hat. Man kann sich auch wieder finden und versöhnen und da ist eigentlich Musik ein Riesenfaktor.
Also O-Ton, Raul, viel zu, Stefan, ja. Das war Musik aus der Hölle.
Ja, das stimmt, das habe ich mal gesagt. Micha, eine Frage, die sich bei mir sofort aufdringt. Also die erste Frage ist die, ich spiele ja auch in einer ganz kleinen, harmlosen Band. Proben ist wichtig. Der eine sitzt in Berlin, zwei sitzen in Hamburg. Wie macht ihr das denn dann mit Proben? Oder sind die Live-Auftritte sozusagen eure Proben?
Die Soundchecks sind unsere Proben tatsächlich. Okay. Also zur Aufnahme sieht man sich ja und Proberaum ist in Hamburg. Und dadurch, dass wir aber öfter unterwegs sein dürfen, geht das eigentlich ganz gut mit Soundchecks und sonst geht man vielleicht einmal hoch und spielt es nochmal durch und sowas. Aber wir sind extrem gut eingespielt und machen auch live riesen Spaß und dahingehend klappt das eigentlich ganz gut.
Ja, das merkt man.
Muss ich sagen. So, und
meine richtige Frage kommt jetzt, Jim. Und zwar das, was man natürlich als erstes stellt, als ein deutscher Podcast, warum macht ihr deutsche Texte?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe auch angefangen, auf Englisch zu schreiben, ganz klassisch. Und irgendwann hatte ich einen Mitbewohner, der war deutscher Rapper. Und hat inzwischen leider aufgehört. Und der meinte zu mir, warum schreibst du eigentlich nicht Deutsch? Und ich dachte dann auch, ja, warum schreibe ich eigentlich nicht Deutsch? So, und so, man ist ja dann auch nicht, der Rean ist so sehr hinterher, aber ich dachte auch dann irgendwann, ja, stimmt, ich komme hierher. Ich kann jetzt auch nichts dafür, dass ich hier ausgeschlüpft bin. So, ich nutze die Sprache. Wäre es nicht irgendwie näher an mir, das auch auf Deutsch zu machen? Und dann habe ich damit angefangen, habe es auch nicht sein lassen und finde es auch spannend, die Musik, die wir dann zum Beispiel machen, so Gitarren und dann auch mal ein bisschen Melodien auch und sowas, das auf Deutsch zu machen, weil Deutsch ja, finde ich, sich für Rap super eignet, aber dann doch ja irgendwie eine härtere Sprache ist. Und mit Deutsch dann seinen Weg in so neusigen Garage-Rock zu finden, das fand und finde ich eigentlich spannend, muss ich auch sagen. Und auch herausfordernd. Und ja, das sind so die beiden Gründe, warum es denn tatsächlich deutsch geblieben ist. So. Und es ist auch so, wenn wir im Ausland spielen, was wir schon ein paar Mal machen durften, zum Beispiel hatten wir mal ein Festival auf Sardinien, ist das nochmal eine ganz andere Erfahrung. Weil Englisch können natürlich sehr viele Leute und connected dann anders. Aber wenn du so gar kein Verständnis für die Texte hast und trotzdem die Musik feierst, so dann ist das irgendwie nochmal eine ganz andere Erfahrung. Also ich weiß nicht, wie euch das mit englischer Musik geht. Ich habe da irgendwie auch so einen Schalter im Kopf, dass ich da das Verständnis an- und ausmachen kann und einfach erstmal die Musik genießen kann. Ja. Und wenn mir die gefällt, dann kann ich irgendwann nochmal sagen, ey, jetzt hörst du mal auf die Texte. So, also da gibt's ja auch die lustigsten Missversteher und sowas, die man dann so googeln kann.
Oder man versteht gar nichts. Also Red Hot Chili Peppers sind schwer zu verstehen.
Ja, das ist ja auch der Sinn der Texte teilweise schwer zu verstehen. Also, aber auch da so, also muss ja nicht immer Sinn machen, finde ich halt auch so. Der Deutsche sucht dann ja immer gleich die Erklärung und die Regeln und den Sinn. So, das gibt's bei uns auch nicht oft. Das ist auch oft ein bisschen dadaistisch, das auch bewusst gehalten. Und ich hatte auch manche Shows, wo Leute in Deutschland dann nach der Show zu mir kamen und meinten, ich habe erst ab 5. Lied verstanden, welche Sprache du überhaupt singst, war mir aber auch scheißegal, ist geil. So.
Ja.
So also, soll Musik ja auch wirken, irgendwie dann.
Also ich mache mal den Vorschlag, dass wir gleich mal einen Song von euch reinhören und will aber jeden, der hier zuhört oder jede, die hier zuhört, animieren, auf die Bandcamp-Page mal zu gehen. Da kann man sich zum Beispiel mal die erste Platte oder auch ein Stück der neuen Platte schon mal reinziehen. Und wir würden jetzt spielen das Startstück, was mir besonders gut gefallen hat, Sad Box von der Debüt-LP. Und da hören wir rein und gewinnen einen Eindruck. Wir werden heute 6 Titel spielen, jeweils eine Minute. Und wer jetzt da angetriggert ist, der soll unbedingt mal auf Bandcamp weiterhören. Also, bitteschön. Also, liebe Leute, hört es euch ganz an. Es hat es verdient. Und ihr merkt, da ist irgendwie was drin in der Musik. Das ist
ein geiles Stück, ja.
Das ist Hammer für mich. Und also im Prinzip, um euch mal zu promoten, ich weiß nicht, ihr müsst mal Kontakt mit der Redaktion von Ina Müller aufnehmen. Die müssen euch mal in die Sendung nehmen, finde ich.
Also, Dankeschön, ja, sollten Sie mal.
Also das wäre jetzt mein Promotion-Tipp, aber wer weiß, wie das und ob das überhaupt geht. Aber das, ihr hättet es verdient aus meiner Sicht. Also wie auch immer, das Stück selber, das kickt, man sollte es sich ganz reinziehen. Was hat dich oder was hat euch zur Musik getrieben und wie habt ihr euch gefunden jetzt als Band?
Ich muss sagen, ich mache Musik, seit ich denken kann. Also ich weiß nicht, was da schief oder richtig gelaufen ist. Seit ich 4 bin, nehme ich Instrumente in die Hand. Seit ich 8 bin oder so, schreibe ich Songs. Also ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und habe damit nie aufgehört. Und das ist eigentlich so mein Lebensinhalt. Also ich habe eigentlich eher angefangen. Mal viele Leute haben es dann ja so als Hobby oder sagen, ah, ich mache das mal ab und an, dann hört es leider irgendwann auf. Und ich habe eigentlich bisher jede Lebensentscheidung dahingehend getroffen, dass die pro Musik ist, dass ich Musik machen kann und das so weitermachen kann. Und getroffen haben wir uns tatsächlich in Hamburg. Schlagzeuger war dann Mitbewohner einer damaligen Freundin von mir. Und dann über dieses Label, was ich vorhin schon erwähnt habe, wo wir jetzt auch wieder sind, La Pochette Surprise, hat sich in Hamburg eigentlich so eine schöne Szene gefunden zu der Zeit und haben sich Leute kennengelernt. Und da war wiederum der Nils auch immer öfter auf Konzerten hier und da. Und dann haben wir zu der Zeit einen Bassisten gesucht und man hat sich kennengelernt. Und ja, ganz klassisch, wie das sein sollte, ist es dann passiert. Und
also immer ein bisschen ja. Wie Lottospiel auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schlimmer als Dating, Musiker kennenlernen. So gibt's.
Ja, sehr gut. Wie würdest du denn selber eure Musik beschreiben? Du hast ja selber vorhin schon ein bisschen was gesagt, aber das heißt, Grenzen in dem Sinne sind ja gar nicht vorgesehen höchstwahrscheinlich, sondern es kommt aus dem Herzen irgendwie so ein bisschen.
Auf jeden Fall. Also deswegen tun wir uns auch mit so Genrebegriffen schwer. Die helfen natürlich gerade, den richtigen Hashtag auf TikTok zu setzen oder so, dann eigentlich schon. Finde ich dann aber auch immer so ein bisschen schade, wo man sich nicht einschränken lassen will, so, weil ich finde es nicht so, also kann man natürlich, man kann machen, was man will, aber jetzt so zu sagen, wir machen jetzt Genre XY und versuchen das genau nachzustellen, das ist irgendwie nicht unser Ansinnen und das ist nicht das, warum wir Musik machen. Und ich finde auch so, sind ja all die großen Bands, die man denn mag, über die Zeit nicht entstanden, weil sie irgendwas nachgemacht haben, sondern weil sie irgendwas anders gemacht haben. Natürlich alle auf Einflüssen basiert und niemand hat irgendwas direkt erfunden, aber alle haben eigentlich so ihr eigenes Ding gemacht, die man denn mag. Und deswegen sind sie auch alle unterschiedlich. Und keine Ahnung, wir haben lange mit so Begriffen wie Problemkind-Pop oder Cyber-Grunge hantiert. Natürlich kannst du auch Alternative sagen. Kind-Pop,
das habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, es sind alles so Eigenkreationen dann geworden. Oder lange wurde gesagt, Grunge sind natürlich viele Einflüsse auch dabei, aber dann gerade durchs Deutsche auch irgendwie nicht so. Und ja, wird mir schwerfallen. Also ich glaube, der riesengroße Begriff Indie-Rock passt dann vielleicht am besten. Punk-Rock passt auch meiner Meinung nach gut, weil Punk ist die Attitüde, die dahinter steckt, ja.
Indie-Rock hat ja immer so ein komisches Label, manche rümpfen dann so die Nase, aber man muss verstehen, ja, das ist unabhängiger Rock, das heißt, das ist ja zu Hause so gemacht, do it yourself, das ist exakt das Ding und das muss man immer sich wieder klar machen, dass auch unter welchen Bedingungen man die Sachen zum Teil herstellen darf oder muss. Da können wir uns nachher noch drüber unterhalten. Der Raul hat noch eine Frage.
Also Indie-Rock verstehe ich gar nicht, wieso rümpfen da manchmal die Nase. Echt? Warum?
Okay. Ja, das ist irgendwie, das sind Leute, die das wieder in eine Schublade packen halt. Ja, und naja, gut, dann. Okay.
Also wenn man oder auch von Künstlern auf großen Labels genutzt wurde, um sich dann so ein bisschen Independent-Coolness anzustricken und sowas. Also der Begriff Independent hat, glaube ich, ein bisschen gelitten. So, aber
die sie eigentlich dann gar nicht haben, meinst du, ja? Die sich was aneignen.
Ja, genau. Sich da so ein bisschen, ja, exakt, genau. Ja, ja. So. Und
also wenn man den deutschen Blättermedienwald durchgeht, dann gibt es immer wieder einen Vergleich zu einer Band, die es nicht mehr gibt. Die kommt aus Seattle, die fängt mit N an und die endet mit A. Und diese Vergleiche sind sehr oft, kotzen die euch nicht langsam an oder sagt ihr, ja schön, was Besseres kann es nicht geben?
Beides, muss ich sagen. Also es ist natürlich, wie gesagt, schön, wenn du dann Aufmerksamkeit bekommst über sowas und Leute sagen, ah, ich mag diese Band, würde ich doch auch mal bei der Band rein. Und dann wird man entweder enttäuscht oder positiv überrascht, dass es dann doch auch mal ganz anders ist. So. Was Songwriting angeht und so, was tatsächlich dann irgendwann so ein bisschen hinderlich, weil du fängst sofort im Positiven wie im Negativen an, dich zu fragen, klingt das jetzt zu sehr danach oder zu wenig danach? So, das will man ja einfach nicht, sondern man will sich befreien von sowas und eigentlich das machen, was aus dem Herzen kommt, so. Und ich muss auch so ein bisschen sagen, gerade jetzt habe ich kurze Haare, noch letztes Jahr hatte ich ein bisschen längere Haare, wurde ich auch, was mein Äußeres angeht, sehr stark damit verglichen. Also es war so ein bisschen sogar schon fast mit der Grund, warum ich aus Hamburg weg bin. Irgendwie, weil ich keine 5 Meter mehr gehen konnte, ohne zu hören, ah, du siehst aus wie Kurt Cobain, um den damals vorher auszusprechen. So, und das bei aller Awareness und man sollte Leute nicht auf ihr Äußeres zurückbeurteilen und was so alles da ist, fand ich das teilweise ein bisschen heftig, weil es auch so, ich konnte Haare zusammen machen, egal welche Farbe, egal was ich anhatte, so, ich musste mir das irgendwie geben und habe da halt auch nicht alle 5 Meter Bock drauf, sowas hinterhergerufen zu bekommen, also. Ja,
von mir mal kurz einen Einschub, wenn ich darf. Ich denke, diese Schubladisiererei, die kann einen tierisch auf den Sack gehen. Aber ich glaube, manchmal ist sie gar nicht böse gemeint, weil man dann eben versucht, da erkenne ich etwas und dass man das für sich in einen bestimmten Zusammenhang setzt und dass das was Eigenes auch immer noch hat. Das, glaube ich, ist bei beim Durchhören dann auch immer klar. Aber man versucht eben, wenn ich jetzt irgendein Stück höre, auch von denen, die wir jetzt gleich noch hören, wo es Stücke sind, wo du sagst, das hat mich irgendwie begleitet auf meinem musikalischen Weg und womöglich sogar beeinflusst, dann würde man da auch immer irgendwas reindichten können. Aber das ist nur die innere Hilfe manchmal auch, die man sich sucht, um das irgendwie für sich erstmal zu verarbeiten. Und wenn man das am Ende dann beschreiben müsste, sagen wir mal, du würdest jetzt in der Schule sein und müsstest eine Arbeit über diesen Song schreiben, dann würde man dann schon merken, dass man ganz andere Sachen auf einmal noch entdeckt.
Ja. Ja, und ich meine, unser Gehirn ist ja auch darauf geeicht, Muster zu erkennen. Also ich habe das auch meistens nicht böse genommen irgendwie. So, also dein Gehirn hat was gelernt, es erkennt irgendwie 2, 3 Attribute oder meint zu erkennen, dann wird es da halt reingesteckt. Und ich muss auch sagen, auf Live-Konzerten haben wir auch angefangen, das als Kompliment zu nehmen, weil es kam halt nicht nur Nirvana, es kam Red Hot Chili Peppers oder es kam Ariel Pink oder dann halt Mark Arm, Iggy Pop, also alles, was irgendwie den Leuten einfiel zu meinem Aussehen oder zu unserem Sound dann auch wiederum und keine Ahnung, selig, dann gibt's ja auch die Nerven oder dann so Sachen aus dem deutschen Bereich und Das heißt ja auch oft nur, es gefällt mir.
Genau.
So haben wir das dann auch angefangen zu begreifen, zu lernen. Und dann sagt man halt Danke und nimmt es als Kompliment. Also gerade wenn es riesengroße Rockbands sind, die irgendwie dann auch die Musikgeschichte beeinflusst haben, besser kann es ja eigentlich nicht sein, als wenn jemand sagt, ey, es erinnert mich an sowas, so. Also ist auf jeden Fall ja eine Sache, die man dann irgendwann anfängt, als Kompliment zu sehen. So.
Also jetzt eine etwas pilzige Frage, ehe wir dann den ersten Track hören, den du als Beeinflussungssong mir genannt hast.
Ja.
Wie würdest du denn eure Musik selber beschreiben, wenn man denn dich fragen würde dazu, wie ich das gerade tue? Ist ein bisschen schwierig, weil man selber ja als Macher sowieso noch ganz andere Linien im Kopf hat zu Sachen. Aber wenn ich dich jetzt mal zu dieser bescheuerten Frage zu einer Antwort bitte.
Neusiger Punkrock mit deutschen Texten.
Ja, finde ich nicht schlecht. Und im Übrigen, ich weise noch mal drauf hin, wenn man sich die Platten durchhört und die verschiedenen Songs und auch wenn das neue Album dann erschienen ist, es ist abwechslungsreich, Leute. Und das wird ganz verschiedene Assoziationen hervorrufen. Und was ich toll finde, das hast du vorhin eingangs auch schon mal erwähnt, ihr habt auch, also Hooks sind euch nicht fremd und also Melodien verschmäht ihr auch nicht. Und ich glaube, das funktioniert auch gut. Und wenn das mal was Kratziges, Bratziges dann, wenn ihr ordentlich Fass reindreht, dann ist das eine gute Mischung einfach. Okay, wir hören mal in euren ersten Song rein, den du mir genannt hast, den der dich offensichtlich irgendwie auch beeinflusst hat. Es ist von den Distillers, Dismantle Me, von ihrer 2003 erschienenen LP Coral Fang, die als CD und LP erschienen ist. Eine Band aus Los Angeles. Du kannst gerne was zu denen sagen. Die waren von 98 bis 2006 aktiv und sie hatten vor allen Dingen eine Sängerin. Ein bisschen brutal aus solchen Stücken auszublenden, aber ich betone, wir sind ein Podcast, der wenigstens Musik spielt und demzufolge sollte man froh sein, nochmal was zu Gehör zu kriegen. So, jetzt bist du dran. Was hat es auf sich mit diesem Song und dir?
Ah, es kommt gut. Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich, wenn du, ich weiß nicht, ob das jedem Musiker so geht, aber wenn du sagst, was sind deine Top drei Lieblingssongs, dann kommst du erstmal ins Schwitzen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
Absolut.
Könnte einer von euch sagen, Top 3 jetzt?
Nein, so bei mir zu kompliziert, weil ich so unterschiedliche Musikstile favorisiere, dass ich das eigentlich nur musikstilbezogen sagen könnte. Aber aber es ist, ich habe dich auch nicht gefragt nach deinen Top 3 Songs, sondern nach 3 Songs, die du benennen möchtest, die das irgendeine stimmt. Beeinflussung, irgendeinen Einfluss auf euch hatten oder auf dich. Und deshalb fand ich das eine gute Auswahl. Also wir haben jetzt hier mit einem ordentlichen, guten Hooklines hier angefangen, Punk. Aber
ja,
so, du bist am Zug. Was verbindet dich mit dem
Kommt
Song?
Immer. Ah, ich muss, habe ich deswegen schon so schwammig versucht, die Frage an euch weiterzugeben, weil ich habe mich wieder mal total schwer getan, wenn ich nach so Top 3, Top 5 oder dann auch, was hat dich am meisten beeinflusst, gefragt wird. Ich habe das jetzt so ein bisschen als Beispiel genommen, weil ich finde die ganze Platte und die Band Distillers auch, die gibt's ja wieder inzwischen. Die waren wieder auf Tour auf jeden Fall.
Oh.
Die Brody war tatsächlich solo unterwegs dazwischen. Ich habe es so ein bisschen verfolgt, weil ich bin einfach Riesenfan von ihrer Stimme. Und deswegen habe ich das ausgewählt, weil jedes Mal, wenn ich sie schreien höre, geht mir das Herz auf. Und das geht mir eigentlich so bei so Stimmen, so wie bei neusigen Gitarren, wenn das nach vorne geht. Und das ist, ich weiß nicht, es berührt irgendwas in mir. Und deswegen habe ich dieses Stück ausgewählt.
Also Brody Dull.
Weil dieser, spricht man sie Dull so?
Also ich glaube deshalb, weil sie sich nach Beatrice Dull genannt hat, der Schauspielerin. Sie heißt ja eigentlich anders, hat da irgendwelche Namensänderungen und Brody Dull hat sie dann irgendwann fandst du gut. Und Australierin, 79 geboren, und wie gesagt, die LA-Band, die jetzt offensichtlich wieder aktiv sind, also steht hier auch. 98 ja. bis 2006 war die Zeit, wo sie es gespielt haben. Das Stück jetzt gerade war von 2003. Und sie sind seit 2018 wieder back und am Start.
Das ist wunderschön, ja. Ja, wie gesagt, ich habe das stellvertretend ausgenommen. Ich hätte nicht mal gewusst, dass sie Dull heißt, weil ich in meinem Privatleben bin ich leider sehr, oder was heißt leider, aber sehr introvertiert und komme nicht so gut klar mit sozialen Kontakten. Deswegen rede ich viel zu selten mit Leuten. Deswegen freue ich mich heute auch bei euch zu sein.
So, du machst einen sehr aufgeschlossenen Eindruck, keine Sorge. Also du wirkst jetzt nicht wie jemand, der irgendwie nur in die Tüte atmet oder sowas. Also das nicht.
Ah ja, nee, so ist das auch nicht. Aber irgendwie, ich hätte zum Beispiel nicht mal gewusst, dass sie Dull ausgesprochen wird, einfach weil ich viel zu selten mit Leuten über Musik reden kann, die ich mag.
So.
So außerhalb von
Konzerten. Das geht uns allen so, glaube ich.
Oder so. Und deswegen nehme ich jetzt schon aus diesem Podcast was mit. Da bin ich schon mal sehr dankbar. Endlich weiß ich, wie man diesen Nachnamen ausspricht. Das wusste ich nämlich vorher nicht.
Ja, also wenn es nach dieser Schauspielerin ist, dann müsste es französisch sein und dann ist es Dull. Aber wer weiß, was sie selber
noch mehr gelernt.
Michael, du hast mir gerade mit deinen letzten Bemerkungen, Leute, mit denen du über Musik reden kannst, die Tür geöffnet für eine Frage, die bei mir ganz oben steht. Und zwar, wir dürfen ja durchaus sagen, dass wir von verschiedenen Generationen sind. Na, man sagt ja immer, so eine Generation sind so ungefähr 30 Jahre und da wir beide um die 60 sind.
Also Vorsicht,
ich bin noch irgendwas mit 50. Darf ich das durchaus sagen? Und ich habe einen Sohn, der ist 20 und ich kenne Leute, einige unter 30, sage ich mal. Für die ist Rockmusik überhaupt kein Thema. Überhaupt nicht. Ich habe sogar einmal erklären müssen, was ist überhaupt Rockmusik? Die hören Hip-Hop,
mein Sohn. Was hast du da gesagt?
Also er hat mich gefragt, definiere Rock, was meinst du? Ich habe gefragt, welchen Rock hörst du denn? Definiere Rock. Da habe ich dann angefangen mit Led Zeppelin und Deep Purple. Und dann hat er gesagt, was ist das denn? Also das Gespräch hat nicht lange gedauert. Deswegen ist es ja, wenn du, so wie du mit uns redest, klingst du, als bist du einer von uns. Ja. Aber da du ein Ticken jünger bist, wie bist du zu dieser Musik gekommen? Hast du große Brüder? Ist das dein Vater gewesen, dein Onkel? Das ist ja heutzutage, dass eine junge Band noch Rockmusik spielt.
Vielleicht auch die Mutter.
Die Mutter. Mein Narrativ ist ja immer im Podcast, wenn du uns länger hörst, ich sage ja immer, Rock ist tot und ich bin jeden Tag überzeugt davon.
Ich muss ihn immer wieder schlagen.
Ja, genau. Aber wie kommt ihr auf Rockmusik? Warum macht ihr keinen Hip-Hop? Zum Beispiel, ganz platt gefragt.
Ich liebe Gitarren und vor allem die Noisigen. So. Und ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht unterschreiben, was du mir da erzählst. Weil ich glaube, das war auch immer so klar, als Hip-Hop, wann kam Hip-Hop auf? In den 1980ern, kann man das so sagen?
Ja, Ende der 70er,
so, also
Anfang der 80er
Ende wurde es richtig 70er, populär. Okay, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, klar, Rieseneinfluss und Impact auf die Popkultur so und hat Rock vielleicht ein gutes Stück weit verdrängt. Aber es gab und wird immer Leute geben, die das hören, würde ich sagen. So und keine Ahnung, meine Freundin zum Beispiel ist ein riesen Pink Floyd-Fan. So und auch 100 Jahre her und hat das über ihren Vater kennengelernt. Ich selber bin über Beatles-Platten meiner Eltern.
Hier,
ich glaube auch noch die Großeltern. Also ganz klassisch bin ich über Beatles-Platten dann irgendwie zu Oasis gekommen. Dann
was ja übrigens auch einen harten Einfluss hat, ne? Oasis und Beatles.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch versucht, hart zu kopieren, oder tun sie immer noch so. Und habe mich dann tatsächlich auch in die 80er Jahre reingehört, so in diese Manchester-Szene und Stone Roses und sowas total lieb gewonnen und kenne auch viele Leute, die wie soll ich das sagen? Also es ist irgendwie, finde ich, für mich keine Altersfrage, weil ich habe das auch oft auf Shows, wenn ich das so sagen darf, ältere Leute ankommen und sagen, ah, das darf man doch gar nicht mehr machen, das hört man doch auch gar nicht mehr. Also auch so noch so ein bisschen stärker als ihr jetzt. So. Und wie könnte man dann noch Rock machen? Das ist doch tot. Und dann auch gerade irgendwie so ein bisschen Grungy-Einflüsse. Das ist doch total tot. Und so, und wo du merkst, die sind auf dem Konzert, die haben Bock auf diese Musik, aber gleichzeitig erzählen sie halt, das darf man eigentlich gar nicht mehr gut finden. Und man müsste sich schämen, das gut zu finden. So. Und wo ich eigentlich mal sagen kann, Leute, wenn ihr die Musik mögt, geht auf die Konzerte, hört euch das an und hört euch auf, dass wie vieles Gutes selbst im Leben zu verbieten, sondern wenn ihr es mögt, dann feiert's und findet's gut, weil es gibt 16-Jährige, die machen solche Musik, es gibt 20-Jährige, die machen solche Musik und es geht hoch bis 80-Jährige, die solche Musik machen. Keine Ahnung, wie alt Dave Grohl jetzt ist, so. Und das sollte für mich keine Frage des Alters sein, also das gibt's ja auch den schönen Begriff Ageism, so Leute, die die gleichen Dinge mögen, die können sich finden und die müssen auch keine Berührungsängste haben, so. Und find's dann auch immer toll zu sehen, wenn sich 20-Jährige dann halt mit 60-Jährigen unterhalten können, weil sie einfach einen selben Musikgeschmack haben oder halt sich austauschen können über gleiche Musikstile, die dann aber vielleicht von jüngeren Bands gemacht werden, die es ja jetzt auch einen Riesenhaufen wieder gibt, die Rockmusik machen und dann bis hin zu älteren Bands, die vielleicht in den Generationen gehört würden. Also ich habe darüber sehr viel Musik entdeckt, die dann vielleicht auch vor mir stattgefunden hat, wo man sich dann vielleicht denkt, ah, wäre ich gerne auf einem Konzert gewesen, aber die jetzt, die zum Beispiel bei den Distillers auch mal wiederkommen, so, oder jetzt haben wir ja eh gerade so eine Riesenwelle an Bands, wo mir jetzt leider das Geld fehlt, aber zum Beispiel Pumpkins hätte ich auch gern gesehen, die waren jetzt ja auch wieder auf Tour und sowas. Ja, also ich kann immer nur sagen, das ist keine Frage des Alters. Man sollte sich das nicht versagen oder verbieten wegen des Alters oder weil mal irgendwas war oder ist. Ich finde, Musik ist eine zeitlose Sache, wo sich Leute auf Konzerten sowieso schon seit immer versammelt haben, unterschiedlichsten Alters, die einfach unterschiedlichster Hautfarbe, unterschiedlichsten Geschlechts, also völlig egal. Die finden sich zusammen, weil sie die Energie oder die Songs mögen und singen da zusammen oder feiern da zusammen. Und dafür ist Musik auch auf jeden Fall da, finde ich.
So. Also ich kann das nur fett unterstreichen. Es ist ja immer diese bizarren, wie soll man sagen, Restriktionen, die manche Leute irgendwie in die Welt bringen wollen. Nehmen wir mal an, du wirst jetzt 60, dann kommen die ersten an und sagen, also so wie du jetzt rumläufst, also so kannst aber nicht mehr rumlaufen jetzt.
Ja,
ne?
Ja,
also ich weiß
genau
gar nicht, was der Scheiß soll. Ich meine, das muss doch jeder selber fühlen und entscheiden.
Darf ich nur noch am Schreibtisch, darf ich nur noch am Schreibtisch sitzen und soll sonst sterben und muss mich
ich muss
so
jetzt anziehen. In den Mephisto-Laden mir meine Schuhe kaufen.
So, ja, darfst du jetzt keinen Podcast mehr machen, nur weil du alter XY bist? Also weißt du, wo geht's denn da los und was soll das? Das sind so Leute, die eigentlich frustriert sind mit ihrem Leben oder keinen Bock haben und sich dann irgendwie selbst was verbieten und dadurch ihre eigene Situation noch verschlimmern, anstatt sich mal zu öffnen und einfach sagen, ey, ich hab da Bock drauf und ich scheiß auch drauf, wie alt ich bin oder wie ich aussehe oder auf jedes andere Scheiß, darf ich Scheiß überhaupt sagen? Wenn nicht, tut mir leid, aber auf jedes
jederzeit
ist ein Herzensthema für mich, so ist auf jedes andere Scheißattribut, was nicht das ist, worum es irgendwie bei Musik oder bei der jeweiligen Sache, dann meinetwegen auch Podcast geht, darauf kann man doch getrost scheißen, um es nochmal zu sagen.
So, jetzt sind wir doch im Rennen hier. Ich komme mit einer Frage, die ich ernsthaft so ausformuliert hier auf meinem Zettel finde. Was ist das Wichtigste für dich beim Musikmachen oder fürs Musikmachen, aufgrund des Musikmachens,
Wow.
Fragezeichen. Wie auch immer. Also das umfasst vieles. Also was ich wissen möchte ist, was ist für dich Musik und was kickt dich dabei, was hält dich bei der Stange und was gibt es dir?
Musik ist alles für mich, muss ich sagen, persönlich. Also es ist Gefühl, es ist Freiheit. Ich lerne darüber Menschen kennen, wie gesagt, was bei mir sonst nicht so leicht ist. Ich kann mich verlieren, ich kann mich vergessen, ich kann mich finden. Also ich kann da nur poetisch werden. So, und dafür ist Musik ja eigentlich auch da, weil es was Höheres ist als eigentlich Sprache. So,
und wenn du jetzt Leute triffst, ich meine, man muss es akzeptieren, mir geht das dann auch so und ich merke, dass die sagen, also dann kommt irgendwann da mal die Sprache auf Musik und ja, ist für mich nicht so interessant. Dann ist es schwierig irgendwie, finde ich. Wie gehst du damit um, wenn du sowas erlebst?
Wie meinst du, wenn ich Leute treffe, die nicht so in Musik drin sind?
Die sich für Musik gar nicht interessieren zum Beispiel. Das ist jetzt für Leute, die Musikpodcast machen, natürlich ferne Welt. Aber ich akzeptiere das dann natürlich und das ist ja für mich auch keine schlechten Menschen. Aber in meinem Kosmos ist das nicht vorstellbar.
Ja, da geht's uns, glaube ich, ähnlich. Das ist bei mir auch schwer. Ich muss jetzt sagen, durch mein Umfeld treffe ich auch dankbarerweise viele Leute, meistens, die damit was zu tun haben oder damit was anfangen können. Weiß gar nicht, ob das jemals passiert ist. So, und Das redet man halt übers Wetter.
So.
Als guter, gebürtiger Hamburger.
Ja, genau. Bist du Genre festgelegt oder ist Musik für dich eine weite Welt? Also wo bereits hinter der nächsten Ecke schon wieder was Tolles warten kann? Also wie siehst du das?
Ich habe Lieblingsgenres, wie gesagt, wenn die Gitarren noisy sind und laut und auf die Fresse, dann geht mir das Herz auf. Bin aber auch nicht festgelegt. Ich bin da, ich glaube, ich mag Songs. Also wenn ich gestehe jedem Künstler, auch wenn ich ihn abgrundtief hasse, also übertrieben gesagt, gestehe ich einen Hit oder einen Tune zu. Also wenn es ein Tune ist, ist es ein Tune und dann kann es auch sonst wer sein, auf jeden Fall. Dann kann es auch Klassik sein und dementsprechend, wenn mich irgendwas erreicht, ich bin schon, wie gesagt, ein bisschen genrefokussierter an dem, was ich höre, aber wenn mich was erreicht, was ich schön finde, dann höre ich es und dann ist es mir auch egal.
Meine Frage passt wie die Faust auf Euro, Micha. Gibt's sowas, hast du sowas wie ein Guilty Pleasure? Gibt es irgendeine Band, die überhaupt nicht zu dir oder deinem Image passt, aber die du heimlich liebst? Bist du ABBA-Fan zum Beispiel oder sowas?
Nee, ABBA ist tatsächlich mit das Einzige, was ich gar nicht hören kann.
Gut getroffen. So.
Guilty Pleasures habe ich eine Menge, würde ich sagen.
Okay.
Was wäre denn so der guiltyste Pleasure wäre wahrscheinlich für jemanden wie mich Justin Bieber, würde ich sagen.
Okay. Okay.
Justin Bieber hat Hits. Love Yourself von Justin Bieber.
Und die wir den nächsten Song hören aus deiner Empfehlungsliste oder Beeinflussungsliste, noch kurz die Frage, gibt es aber etwas, wo du klar sagen kannst, das turnt mich ab? Also da kriege ich die Krise?
Modern Talking, aber viele Sachen, deren Namen ich dann auch nicht kenne, die einfach so Mainstream-Radio-Techno sind, Schlager, komme ich nicht so gut mit klar.
Wie kommst du mit Autotune und autogetunten Stimmen klar?
Kommt drauf an, Travis Scott hier und da okay, aber ist auch nicht so meins. Und also jetzt gab's denn auch, ist witzig, dass du das erwähnst, so, weil ich habe gerade so kurz Interview auf Instagram von Bilderbuch gesehen, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, weil da ging's darum, Charlie XCX wollte ja gerade den Rock zurückbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wo ich auch schon dachte, zurück. Also du weißt anscheinend gar nicht, was in der Welt los ist. Oder in unseren Nischen dann wiederum. Und da antwortete der Bilderbuchsänger, die jetzt ja auch, ich weiß nicht, ob ihr da die neuen Sachen kennt, das würde ich halt auch im Vergleich zu jetzt gehörten Distillers oder zu unseren Platten nicht mehr als Rock bezeichnen. Mhm. Und der dann sich darüber echauffieren wollte, so dass Charlie XCX das ja nicht sagen dürfte. Und dann ging ich ein Slide weiter und der ging dann direkt über Autotune, wo ich auch dachte, ja okay, Bilderbuch ist jetzt auch nicht mehr so der krasse Rock, also dass die sich drüber aufregen müssen, dass sich jemand irgendwie Rock aneignen möchte. Und um da jetzt die Kurve zu kriegen, gerade in solchen Sachen, jetzt gab es ja auch ein neues Lied von den Strokes, was mit Autotune war, das ist alles nicht so meins.
Ja, irgendwie. Sehe ich
also genauso. Funktioniert bei Travis Scott und es gibt auch da, wie gesagt, Hits, die cool sind, so. Generell finde ich, ist alles erlaubt, ist Musik. So, darf man gut und schlecht finden.
Es gibt aber 40.000 so KI-Songs, die täglich hochgeladen werden inzwischen.
Auch wenn, das klingt super, auch wenn da nicht mit dabei ist.
Na gut, also ich höre ja auch elektronische Sachen, wenn mir da was gefallen würde, bitteschön, aber
Das wäre dann ja aber auch die nächste Frage, KI-Musik so, das ist eine Sache auf jeden Fall.
Also ich meine, gut, man muss sich jetzt damit befassen offensichtlich, aber man muss es nicht unbedingt gut finden. Also wie gesagt, Autotune, ich glaube, ja. In ganz vielen Studioproduktionen wird da schon lustig rumgeautotuned. Und nicht immer so, dass man es hört, aber überall, wo dann Stimmenpitching
läuft, ist ja, glaube ich, auch nicht neu, ne?
Und
war da auch so Chair oder wer
hat das? Ja, die hat
da auch 1000 Jahre alt oder sowas, ja.
Genau.
Ja.
Naja, aber jedenfalls, mein Vorschlag ist, wir hören jetzt den zweiten Song aus deiner Vorschlagliste. Das ist Sonic Youth mit Sleeping Around, ein Stück, was ich jetzt gar nicht groß auf dem Schirm hatte, von der
komplett LP, KI und Autotune.
Von der LP Rather Ripped, wenn ich das richtig sehe, 2006 veröffentlicht, auf dem Unterlabel von Geffen Goofin Records als LP auch erschienen. Wir hören rein. Say Yes. So, du bist direkt am Zug. Was ist das? Was hat es auf sich mit diesem Song und dir?
Ja, also großartige KI-Arbeit und Autotune da drin. Deswegen kann man das einfach nur mögen. Das ist, beschreibt für mich genau das, was Musik sein sollte. So. Nee, also was soll ich sagen? Genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe, glaube ich. Also Sonic Youth, ja, atemberaubende Band. Auch hier das Stück eher ein Platzhalter für super viele Stücke von denen. Haben mich einfach nachhaltig in meinem Gitarrenspiel beeinflusst, was so Noise angeht und einfach für mich Türen geöffnet, wie Musik sein darf und dass sie eben alles sein darf und dass sie nicht krass getuned, alles muss stimmen und in möglichst festen Regeln und Parameter stattfinden, sein muss, dass sie aufregend sein darf, dass sie gefährlich sein kann und es ist schon toll, dass ihr Musik in Podcasts anspielt und dass es dann ja immer nur so eine Minute ist, weil ich hätte am liebsten, das wollte ich dann aber den Hörern auch nicht antun, dieses Stück ganz von Anfang gespielt, weil da wird man eigentlich noch mehr, wie da einfach erstmal so 30 Sekunden Gitarren-Noise ist und dann vielleicht irgendwie so ein Schlagzeug einsetzt und da hat jeder seins, aber mein Herz hängt da einfach an, die Bild zu pochen und ich denke, oh mein Gott, so, das ist genau das, was ich liebe. Ja.
Ja, also mir fällt da ein bisschen Yola Tango ein als eine Gruppe, die eigentlich zuckersüße Lieder macht mit einem leichten, ganz leichten Country-Einfluss. Kennst du Yola Tango? Die aber einige Stücke haben, wo sie ordentlich wüst und querbeet und sehr noisy da auch reinfunken dann. Und das finde ich immer eine tolle Mischung. Da gibt es einige Bands, die das machen, wo man eben sagt, okay, wir wollen jetzt hier gar nicht glatt, sondern das ist unser Anspruch, dass man ab und an auch mal ein bisschen Kratzen hat oder sowas. Und also es muss, also ich bin jetzt nicht der Berufsneues-Hörer, wenn du jetzt Merzbow und solche japanischen Noise-Bands hörst, da können dir auch schon mal ganz schnell die Ohren abfallen. Aber wenn es gut dosierte Noise-Einlagen oder auch Garagen-Punk, der auch sehr trashig sein kann, wie gesagt, wo Raul auch mal irgendwann den Teufel entdeckt hat, das ist das ist irgendwie, das gehört für mich dazu einfach und offensichtlich für dich erst recht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da gar nicht anders als anfangen zu schwärmen, so muss ich sagen. Und hat wahrscheinlich dann auch wiederum großen Einfluss auf das gehabt, was ich so mache. So und es kam mal jemand in Graz tatsächlich auf einer Show, als wir da waren, zu mir und meinte, mein Gitarrenspiel würde sie sehr an Jimi Hendrix erinnern. Wo ich auch dachte, okay, wow. Auch das ist
eine Story. Bist du Linkshänder?
Ich bin Linkshänder, Linkshänder.
Vielleicht war es auch das. das Kurt Cobain übrigens auch, ne?
Stimmt, aber ich habe nie verstanden, warum, also Jimi Hendrix spielt ja nochmal ganz andersrum, aber ich spiele Gitarre eigentlich normal.
Okay.
Also mit der rechten Hand
alles klar.
Am Körper, okay. Weil ich auch nie verstanden habe, weil links greifst du ja. Und ich dachte immer, als Linkshänder macht es ja viel mehr Sinn, da oben die Hand zu benutzen, weil die kannst du ja halbwegs koordinieren. So. Und man wusste nie, warum das andersrum sein sollte. Und keine Ahnung. Hat mich total beeinflusst und hat mir Welten aufgemacht. Und gerade, wo wir davor über Autotune und KI gesprochen haben, wie gesagt, es ist ein Tuning, was es in gar nicht geben dürfte, was Misstuning aber was sein sollte, aber was genau da anfängt zu schwingen und miteinander zu funktionieren. Und wenn man da so ein bisschen in Musikforschung reingeht, hat man dann ja auch irgendwann mal oder kriegt man irgendwann mit, dass das ja auch westlich festgelegt ist, diese C-Dur-Tonleitern oder mit dem Klavier zusammenhängen. Also so, ich will mich da jetzt auch nicht weiter wissensmäßig aus dem Fenster legen, als ich könnte, aber es ist alles sehr stark reglementiert worden und zwischen C und Cis und D gibt es halt eigentlich noch ganz viele andere Töne, die miteinander harmonieren können. So, und jetzt bräuchte ich mal wieder jemanden, der Französisch kann. Da gibt es jetzt ja auch diese.
Ach, schade, der Stefan wäre der Richtige gewesen.
Aktuelle Band, wie heißt die? Adelin de, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber die auch viel mit atonaler Musik.
Ja, ja.
Die genau. Die.
Ja, genau.
Ja, ja, klar.
Also ja, genau, die Punkte-Jungs halt da.
Mhm. Ja. Genau, die das halt auch aufgreifen, dann wahrscheinlich auch als Gegenantwort zu KI oder solchen immer strengeren Regeln und Mustern. Und die sagen, nö, es muss halt nicht so sein. So, es geht eben auch ganz anders. Und dafür ist Musik, glaube ich, ein wunderbares Vehikel, einmal um es zu machen und um auch nach außen den Leuten wieder die Ohren oder die Herzen zu öffnen und zu sagen, nö, es muss nicht alles so in solchen strengen Regeln sein. Es gibt auch immer auch das andere, wenn es das eine gibt. So. Und dafür finde ich, ist Musik ein wunderbares Tool und ja, zeigt mir das auch immer wieder in solchen Sachen, dass das halt alles nicht strengen Regeln unterliegt oder diese Regeln auch irgendwo herkommen. Also unsere AJ-Platte zum Beispiel, um dahin den Bogen zu spannen, ist zum Beispiel auch in 432 Hertz aufgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit sowas beschäftigt habt. Das ist dann ja auch so ein Feld, weil auch da wurde jetzt ein bisschen weiter aus, ich glaube sogar von irgendeinem Nazi angeblich festgelegt, dass wir auf 440 Hertz unsere Instrumente tunen. Aha. Und das ist gar nicht so natürlich. Und diese Schwingungen, diese Grundschwingungen haben auch einen Einfluss auf dich. Jetzt gehe ich schön ins Esoterische nochmal. Und dementsprechend haben wir zum Beispiel das AJ-Album in 432 Hertz aufgenommen, weil diese Schwingungen sind viel gesünder. Das heißt, du kannst das Album hören, kannst knallharten Punkrock hören, aber wirst gleichzeitig gesund dabei.
Ich hab's gleich gemerkt.
Weil ja, oder?
Ja, natürlich.
Und das ist 432 zum Beispiel, ist die Schwingung angeblich, in der die Erde schwingt. Und deswegen wirkt die auf uns natürlicher als diese festgesetzte 440 Hertz.
Da muss ich mich nochmal einlesen irgendwie. Aber ich habe eine andere Frage noch an dich. Und zwar, wie wichtig sind dir oder euch Texte und wer schreibt die? Also ich habe den starken Verdacht, du schreibst sie.
Ich schreibe die, ja. Ich glaube, das ist eine riesen Dialektik zwischen komplett egal und super wichtig auf jeden Fall. Und genau in dem Spannungsfeld bewegt sich das. Klar, wenn du was sagst und gerade in einer Sprache, die du auch selber verstehst, geht es dir oft sehr nahe und das Schreiben ist auch interessant. Ich muss sagen, ich bin teilweise vom Schreiben auch weggegangen zum, es ist jetzt eher ein Begriff aus dem Hip-Hop, aber zum Freestylen. Also, dass ich einfach Fragmente vielleicht im Kopf habe oder auch komplett frei rangehe und über die Musik singe und dann muss man das vielleicht noch ein bisschen ausarbeiten, aber es ist, ich mag es lieber, wenn es irgendwie rauskommt. So, und ich bin jetzt nicht jemand, der sich hinsetzt und 35 Jahre an Texten feilt, so, sondern ich finde es wichtig, dass es aus dem Moment kommt, dass es aus dem Gefühl kommt, dass es vielleicht sogar was ist, was du auf der Straße oder in der S-Bahn an irgendwelchen Sätzen aufschnappst, so, und dass das einfach widerspiegelt, was ich selber höre. Das ist bei mir ein ganz großes Potpourri an Dingen. Also ich glaube, auch da wird es vielleicht deswegen poetischer, als würde ich mich hinsetzen und da jetzt Goethe-artig irgendwie die großen wilden Worte wälzen wollen. So. Und so kann es halt Straßensprache sein, es kann rauskommen, es kann irgendwie alles Mögliche sein. So. Ja, das ist, finde ich, halt auch die Hauptsache. Dass so, also bei uns ist Musik zuerst und Text zweitens. Also es muss nicht heißen, dass die Texte schlecht sind, logischerweise. Sie sind brillant, das sollte ich natürlich sagen, hier und da. Aber
was auch sonst?
Ja, natürlich. Aber das, wie gesagt, es ist kein Podcast, wo so ein bisschen Begleitmusik drunter liegt oder keine Dichterlesung, wo so ein bisschen Begleitmusik drunter liegt, sondern es ist Musik vorne und Texte sollen dazu geben und sollen nicht drüber stehen.
Ja, wunderbar. Das führt uns zu einer Gruppe, die ihre Texte sehr wichtig fand oder zumindest die Fans fanden die Texte sehr wichtig. Dann nehme ich dein drittes Stück, was du angegeben hast. Tokotronic mit dem Song Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst. Und zwar von ihrer LP Wir kommen, um uns zu beschweren von 1996 auf Large Door. In Hamburg, wenn ich mich, Hamburger Schule, wir haben vorhin drüber gesprochen. Und Trio, Besetzung, das ist auch gar nicht ihre erste Platte, ich glaube, sie hatten drei oder was davor. Und wir hören jetzt rein und dann können wir da noch ein bisschen reden. Bitteschön.
Zimmern und ihr wartet auf das Glück. Und ihr habt schon 20.000 Zigaretten ausgedrückt. Ihr redet nur von den Projekten und von eurem neuen Stück. Manchmal frage ich mich, bin ich oder ihr verrückt? Ich will nicht schlecht über euch reden, sind ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst. Es gibt eine Herzlichkeit jenseits von Jonglieren. Das ist doch wirklich gar nicht allzu schwierig zu kapieren. Ihr werdet 100.000 Mal Kaffee trinken gehen und werdet 100.000 Mal wieder nichts verstehen. Ich will nicht schlecht über euch reden, ist ja doch nur primitiv. Ich verabscheue euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst.
So, wir blieben uns raus. Fantastische Songauswahl, muss ich mal leider sagen. Drei schöne Songs, die doch gut umreißen eigentlich, in welchem Kosmos, du dich unter anderem bewegst. Was ist jetzt das Ding mit diesem Stück für dich?
Ich finde, das ist, um an unsere Diskussion oder unser Gespräch davor anzuknüpfen, genau das, was Musik kann und darf. Es ist gerade heraus, es ist ohne viel Nachdenken. Es ist kann beleidigend sein, ohne beleidigend zu wirken. Es ist vielleicht selbstreflektierend. Man weiß gar nicht genau, wie der das da vielleicht singt oder gemeint hat, ob er jetzt sich meint oder was er genau meint oder ob das was ist, was zu ihm gesagt wurde. Und es geht raus, es ist Punk und es ist geil.
Er hat so, die richtige Verzerrung auf jeden Fall eingestellt.
Ja, und genau, Tokotronic, wir haben die Elliot-Platte im Cloud-City aufnehmen dürfen und da mit dem Mischer-Produzenten Chris von Rautenkranz zusammenarbeiten dürfen. Und das ist auch so ein Urgestein aus der Hamburger Schule. Deswegen wollte ich so ein Stück mit dabei haben. Vielen Dank, dass ich das auch auswählen durfte. Ja, also, dass ihr mir drei Songs gegeben habt.
Und zwei genau, von euch.
Bei der auch, ja, umso besser. So, wie gesagt, gerade die frühen, die späteren oder aktuelleren, muss ich gestehen, gefallen mir teilweise auch hier und da, aber gerade die frühen Tokotronic-Alben finde ich super stark. So.
Ja, ich finde also,
das einfach auch.
Das mäht genau da so schön rum.
Musik
das
ist wunderbar. Ja, genau. Es geht nach vorne und ich habe da auch super viele Geschichten. Wie gesagt, weil wir einen Mischer haben, der in, auch so die Zeit miterleben und gestalten wurde. Der hat, glaube ich, auch ein Album von denen mitproduziert. Da will ich jetzt auch nicht was Falsches sagen, aber ist auf jeden Fall irgendwie mit den Tokotronic-Jungs verdrahtet auch gewesen, schon seit damals. Dementsprechend eine Riesenehre, mit dem gearbeitet zu haben auf dem für das AJ-Album von uns. Und ja, wie gesagt, das ist einfach Musik, wie ich sie mag und liebe. So, die geht nach vorne. Die hatten anscheinend nicht mal richtige Verzerrer oder so zu der Zeit, sondern die haben einfach dann irgendwelche anderen Effekte aufgedreht, um da irgendwie
also in ihren schlechten Aufnahmen
Zern hinzukriegen. Ja, genau, irgendwie okay. Sowas. Und da gibt's so Geschichten, wie das sein sollte. Und ich finde, da hört man auch, du brauchst nicht das Riesenstudio und das Riesenequipment, um Musik zu machen. So. Und das brauchst du alles gar nicht. Und
hier sind du nimmst mir ein paar Zeiten. Fragen weg, gerade die ich hier noch stehen habe.
Entschuldigung.
Aber, nein, das ist auf keinen Fall. Das ist super, ja, dass du das jetzt Zeiten schon sagst. Hinweg. Wir machen jetzt einen Song, den ich empfehle. Mal sehen, was du damit anfangen kannst. Und okay. Den hören wir uns jetzt an, dann danach stelle ich noch ein paar schlaue Fragen und am Schluss hören wir auf jeden Fall nochmal das neue Stück und das ist auch, also ich muss leider sagen, fantastisch. Aber jetzt kommen wir zu einem Song, den ich vorstelle von einer neuseeländischen Band. Da haben wir mal ein anderes Stück gehört in der Folge 183, Jangle Twang Tweet, Come Back hieß das Stück damals von der Gruppe Garageland oder Garageland, wie sie womöglich in Neuseeland sagen. Von der LP Last Exit to Garage Land of Flying Nun, eigentlich ein Label, was nicht für diese Musik per se bekannt ist. Und wir hören in das Stück Fingerpops und dann unterhalten wir uns gleich drüber. Bitteschön.
I drive my car up to the lake as if there's someone to awake. I haven't been to bed for days. I live in a twilight haze. I set my heart to the setting sun and I hope that no one else has done it. And the drinks are never far. Open up the bar.
Jetzt wissen wir raus, es ist krank, aber so ist es nun mal. So, was sagt der Monsieur am anderen Ende unserer Leitung?
Ah, du weißt doch genau, was ich sage, oder? Total geil. Ja. Vielen Dank für den Song. Den kannte ich nicht, Ben kannte ich auch nicht. Muss ich mir nochmal nachhören, wie die hießen und dann rausgucken auf jeden also, Fall. Gefällt mir total, absolut peak.
Die Garage mit Land und das Stück heißt Fingerpops von der LP.
Wo hast du die gefunden?
Ja, oder wie ich kannte die damals, 96, ich war immer schon ein Fan von Flying Nun, da gibt es auch so einen ganz eigentümlichen Neuseeland-Pop drauf, so Indie-Pop-Kram, super verschrobenes Zeug zum Teil, leicht postpunkig auch, viele Sachen, oder eben auch manchmal Punk-Highlights, und das ist ja sehr melodischer Punk, und ich dachte, das könnte dir gefallen. Und,
das gefällt mir total. Da hast du total richtig gedacht.
Ja, wunderbar. Und wie gesagt, 96 rausgekommen. Okay. Ich kann die ganze LP empfehlen. Dieses Lied Comeback, das musst du dir unbedingt anhören. Das ist auch brutalst gut. Und überhaupt ist das eine geile Band. So, ich habe jetzt hier noch was.
Danke für den Tipp.
Ja, sehr, sehr gerne. Schlaumeier Fragen. Die Frage, die offen bleibt, und das hast du zum Teil schon anklingen lassen, und ich kann mir die Antwort fast selber zusammenreimen. Welche Bedeutung hat Live-Musik für dich oder euch? Ich glaube, das ist ein bisschen das Herzstück.
Ja, willst du für mich antworten?
Nein.
Nein? Schade. Ich, so ein bisschen Redezeit. So, ich habe zu viel gequatscht.
Nein.
Nee, ja, was soll ich sagen? Ich kann es ja kurz und knapp halten. Also es ist schon mit die Hauptsache, warum wir das machen. Und deswegen ist mir auch KI-Musik so ein bisschen egal, weil Musik funktioniert vor allem live und ist live am schönsten und ist auch eine Sache, die vor allem live immer wieder anders und neu ist, weil sie eben nicht nur von der Band kommt, die entweder auf dem Boden wie bei uns noch öfter oder auf der Bühne vor dir steht, so, sondern was ist, was mit dem Publikum zusammen passiert. Also ich merke es immer wieder, du fängst eine Show an und wenn du merkst, die Leute haben Bock und sind auch dabei, dann ist das einfach eine sich gegenseitig übertragende Energie. Also da pusht die Band das Publikum, das Publikum pusht die Band zurück und am Ende gehen alle raus und sind einfach aufgeladen mit Positivität und abgeladen von wahrscheinlich einigen Körperflüssigkeiten und Negativität oder wie auch immer. ja, dementsprechend freue ich mich immer, wenn wir touren auch, und das ist somit die Hauptsache, warum ich das auch mache.
Ja, verstehe.
Aktuelle, also Rockmusik lebt, habe ich ja jetzt verstanden. Das war ja auch die Message der letzten Stunde so. Okay, ich bin immer drauf aus, auf das nächste Next Big Thing. So im Moment redet die halbe Welt, die halbe Rockwelt über Geez. Was hältst du denn von denen? Ganz kurze Antwort, meine Hauptfrage kommt danach.
Okay.
Okay, also bist nicht hin und weg.
Bin nicht hin und weg, bin aber auch nicht weg.
Genau, okay. So würde ich das auch beantworten.
Alles klar.
Finde ich gut.
Alles klar.
Ich mir an.
So, abgesehen mal vom neuen Album von den Zigaretten, was ja bald rauskommen wird, was der absolute heiße Scheiß sein wird, da sind wir uns alle sicher.
Ja.
Was sind denn so Bands, die ihr auf dem Schirm habt, wo ihr sagt, die kommen ganz groß in den nächsten Zeiten? So aus der Musik, die wir gerade so besprochen haben, Indie-Rock, Alternative und Co. Habt ihr da irgendwas auf dem Schirm, wo du sagst, haltet die im Auge, die werden ganz groß, deutsch oder international, whatever? Hast du da was?
Hätte ich mich vorbereiten sollen. Ich habe so ein schönes Kiffgehirn, ich kann mir keine Namen merken.
Ist überhaupt okay. Es ist für mich eher sympathisch.
Lass mich überlegen. Also was jetzt auf jeden Fall auch da ist, was ähnlich ist und auch jetzt, glaube ich, schon Rock am Ring war und so, ist Leftovers aus Österreich, da sind.
Leftovers.
Mhm. Ja. Mhm, okay. Dann tatsächlich aus, ich lasse mich jetzt nichts Falsches sagen, aber ihr seid so aus der Ruhrpott-Ecke. Bonn, Köln, ist das richtig?
Genau.
Da gibt es eine wunderbare Band, Desolat aus der Ecke, die so auch aus unserer Grunge-Szene ist. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nee, leider nicht.
Auch kennst du Grenzkontrolle? Grenzkontrolle?
Ja, kenne ich. Grenzkontrolle kenne ich auch.
Ja.
Klar, und ich muss sagen, ich will jetzt keine, ich habe auch einzelne Bands genannt, wo das zutreffen können. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, deswegen finde ich es vor allem gut, so Bands wie Desolat zu nennen, weil es ist einfach ein harter Weg für Band, und gerade wo du nämlich Grenzkontrolle ansprichst, du hast die richtigen Kontakte oder du hast sie eben nicht. Das passt dann vielleicht auch ganz gut zu Geez. So werden halt manche Bands mit komplett medialen Dingen überschüttet oder du siehst sie ganz schnell auf irgendwelchen Bühnen und anderen Bands, die es total auch verdient hätten, siehst du teilweise nie auf irgendwelchen Festivals, weil das einfach so ein harter Markt und regulierter Markt auch geworden ist, dass wenn du nicht bei Booking XY bist, spielst du nicht auf Festival XY und so, und dementsprechend gibt es ganz viele Bands, die man entdecken sollte und entdecken müsste, aber die dann nicht stattfinden, und andere Bands einfach übers Internet, was ich dann auch nicht schön finde, weil eine große Zahl ist nicht gleich gute Musik. da einfach die großen Klickzahlen haben. Und um da auf Gies überzuleiten, da habt ihr bestimmt auch mitbekommen, da wurde das ja auch besprochen, dass der Erfolg ein Stück weit einfach gemacht wurde, so einfach durch Fake-Accounts da ein Hype erzeugt wurde. Was ja auch dann gesagt wird, ja, aber die Band ist doch ganz gut, ist ja okay und das ist ja dann auch nichts Neues. Also ich meine, das wurde bei Beatles gemacht, das wurde bei Mozart wahrscheinlich auch schon gemacht so und manche haben einfach das Glück, aber es ist, glaube ich, heutzutage nochmal härter geworden und es geht nicht mehr darum, was du für Musik machst und ob du gut bist. Es findet keine Kuration mehr statt, sondern es wird einfach geguckt. Da sind Leute, die haben halt ein bisschen mehr Geld von Haus aus, die kaufen sich das. So, ich will jetzt nicht blutfest sagen, was ja gerade war von Youngblood. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so, wo man dann ja auch wildeste Geschichten hört, wo das Geld herkommt. Und da gibt's dann auch so ein paar andere Künstler. Und mit Geld oder halt mit dem entsprechenden Elternhaus oder halt Kontakten kannst du halt sehr, sehr viel machen. So, und ich finde schade, dann gab's ja das so, um jetzt mal in die Vergangenheit zu gehen, solche Leute wie John Peel, solche Leute wie ihr auch, die kuratieren, die sagen, ey, ich entdeck was, ich zeig das im Publikum, dass die ersetzt werden sollen oder ersetzt wurden durch eine große Zahl, die neben irgendeinem Account steht. Das finde ich halt sehr, sehr gefährlich auf jeden Fall. Ja, und
aber ich finde das sympathisch, dass du das sagst.
Haben auch, glaube ich, gerade Leute, die so Musik hören wie ich, egal welchen Alters, das auch langsam durchschaut und auch keinen Bock mehr drauf und lassen sich davon auch nicht mehr blenden irgendwie. Ich wünschte, das würde ein bisschen mehr auch bei den Damen und Herren und sonstigen in der Musikindustrie ankommen, weil da erlebe ich es ganz viel, dass die rechte Hand kauft und die linke Hand zur Band, zu irgendeiner Band sagt, ach, ihr habt ja gar nicht die Klicks, dann seid ihr ja gar nicht bekannt, dann könnt ihr hier nicht spielen. So, wo du denkst so, du weißt schon gerade, was deine andere Seite tut, ne? Und ich finde, da sollten wir mal wieder ein bisschen weg von und hin zu einer Kuration, hin zu einfach nur die Musik betrachten oder hören oder fühlen.
Konzerte, die du gut fandest aus den letzten Jahren, was dir da gerade in den Sinn kommt?
Boah, ich muss sagen, ich hatte oder habe nicht so viel Geld. Deswegen war ich außerhalb meiner Konzerte selten auf Konzerten. Okay. Das kann ich schwer beantworten. Fand da aber viele Bands, mit denen wir gespielt haben, alle sehr gut.
Okay.
Das verstehe. Das ist schwierig. Und also ich hätte gern viel gesehen, aber vieles ging dann einfach nicht, weil ja, es sind denn ja so 30, 40 Euro Preise sofort.
Ja, und verstehe.
Geht's ja erst los.
Ja. Jetzt eine total verquaste Frage, ehe wir dann den fantastischen neuen Song hören. Was erwartet man denn dann so vom Leben, wenn man jetzt wie du Musikliebhaber bist und das ein Stück weit eben auch lebt, auf alles Risiko hin? Bohem, Kunst oder 9 to 5? Was ist so das Ding? Ne? Also es ist schwierig.
Ja, es ist... man erwartet sehr viel Leid, würde ich sagen.
Ja.
Auf jeden Fall. Und es ist einfach ein Commitment. Wie gesagt, ich habe es, glaube ich, am Anfang gesagt, es ist jedes Mal wieder eine Entscheidung, die du triffst für oder gegen Musik. Und ich finde, gerade so eine Festanstellung macht es schwer. So, weil bei uns ist es mit der Platte schönerweise ein bisschen mehr geworden. Und wenn du, wie gesagt, kein Geld hast für Management, kein großes Label oder Booking, dann freust du dich, dass es wächst und freust dich über Anfragen, freust dich über Kommunikation, aber es ist einfach enorm viel, dass du dir jetzt auch mit Social Media zusammen 5 Jobs auf einmal machst und für keinen davon bezahlt wirst. Mhm. So. Und ja, es ist ein riesen Commitment. Ich kann auch nur meiner Verlobten sagen, die ich sehr liebe, dass sie das aushält und bin jeden Tag dankbar, dass sie mich nicht verlässt, weil ich auch durchaus als Loser bezeichnet werden könnte, was ich aber auch absolut nicht bin. So, weil ich aber halt nicht anders kann und mich darauf committe und das möchte. Und ich sehe bei vielen Leuten, wo es dann irgendwann nicht mehr geht, die dann auch ein Stück weit zerbrechen in ihrer Seele, in ihrem Herzen. Und du siehst das, finde ich, auch in ihren Augen. Also deswegen kann ich es nur nochmal sagen, es ist gut, wenn Leute was machen. Also sei es jetzt ein Podcast wieder wie bei euch oder bei mir Musik, es ist auch scheißegal, was du machst, aber dass du einfach was aus deinem Drang, aus deinem Machen heraus machst und dir das nicht kaputt machen oder wegnehmen lässt, was schwer genug ist auf jeden Fall so, weil Konsum ist eine wunderschöne Sache. Es tut weh, sich die abzugewöhnen und sich einfach viele, viele Sachen nicht leisten zu können und dann rumzulaufen und zu wissen, okay, ich irgendwann macht es dann aber auch Klick und du sagst, ich kann mir diesen Baum angucken, ich brauche jetzt keinen 7-Euro-Kaffee oder sowas. Und das geht dann auch so. Und das ist auch schön. Und man vergisst auch so ein bisschen, dass man in so einem finanziellen Gefängnis lebt. Aber ja, um auf die Frage zurückzukommen, es ist schwer und ich bin für jeden Tag dankbar, den ich das so machen kann. Ich finde es auch geil, dass ich mache, egal womit das verknüpft ist, dass ich machen kann, was ich will, dass ich Musik machen kann, dass ich auf Tour gehen kann. Das erfordert auch enorm viel Willen, enorm viel Herzblut und ich kann es auch niemandem empfehlen. Also ich bin auch teilweise schon fast traurig darüber, dass es bei mir so ist. Aber ich muss sagen, in meinem Fall ist es so, dass ich nicht anders kann irgendwie und mein Leben darauf einstelle. Und da gibt es ja dann den schönen neuartigeren Begriff Frugalismus. Also mein Leben ist hochfrugalistisch. Und es läuft auch, glaube ich, gegen, wenn du sagst 9-to-5, klar, es ist dann auch jedes Individuum anders, aber läuft, glaube ich, in vielen, vielen Details dann auch anders als so ein 9-to-5-Leben. Und das auch nicht unbedingt im Schönen und erfordert einfach enorm viel, ja, Commitment dazu, dass man das machen möchte und sich dementsprechend in all diesen kleinen Entscheidungen über einen Tag sozusagen für die Musik entscheidet.
Also du machst auf jeden Fall einen sehr ungebrochenen Eindruck und das finde ich sehr sympathisch. Und
ich fein weiter, wenn wir aufgehen.
Nein. Und ich würde jetzt, also ich könnte jetzt einen absoluten Hit eures neuen Albums spielen, Wie es ist. Das ist das Stück, was man auch ansteuern kann, schon auf der Bandcamp-Page von Die Zigaretten. Mhm. Aber wir hören ein anderes Lied. Du hast dich für ein anderes Lied entschieden, und zwar Alicante. Ja. Und da kann ich nur sagen, wieder wunderbare Verzerrungen reingebraten. Und auch, da kommt der deutsche Text einfach super. Und mir gefällt es sehr gut. Wie gesagt, ich schleim hier nie rum. Ich sage es wirklich, ich sage es ausschließlich so, wie ich es meine. Und ich spiele auch grundsätzlich nur Sachen, die ich gut finde, egal
man
wer
sieht
sonst.
Man sieht seinen Kontostand wachsen meinerseits die ganze Zeit.
Und ich kann nur sagen, das muss man, wer immer Einfluss hat auf die Musikauswahl bei Ina Müller. Ja, genau. Wer immer Einfluss hat auf die Musikauswahl von Ina Müller, ich glaube, sie sucht das höchstwahrscheinlich weitgehend selber aus, weil sie ja ein großer Musikfan ist. Für eine sympathische Hamburger Band wäre das doch mal eine Sache, da im Schellfischposten aufzuschlagen. Also,
finde ich auch, Ina.
Wir hören jetzt Alicante von Die Zigaretten und danach noch ein kurzes Schlusswort und dann hast du es überstanden. Leider aus der Bridge raus. Aber ich sehe keinen Grund, warum ihr nicht deutlichst Erfolg haben solltet. Also, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, zieht euch das rein. Wann kommt das neue Album? September hast du gesagt? Oder was war das? Oder Oktober?
Die Single Alicante kommt jetzt 8. Juli. Das heißt, sie wird, glaube ich, wenn ihr das schönerweise sendet, schon draußen sein. Und das Album kommt im Oktober. Eine gesunde Reaktion auf eine kranke Welt. Sehr abwechslungsreich, roh. Ich kann es einfach nur empfehlen. Und wenn ihr uns supporten wollt, dann macht es wahrscheinlich wie bei Gies. Kauft einfach 100 alte Handys, sucht euch TikTok-Accounts und postet Videos mit diesem Song. So supportet man heutzutage
Bands. Oh, ja, okay. Ja, gut. Mal gucken, was ich noch in der Schublade rumliegen habe.
Oder wahrscheinlich geht das auch
nicht. Ja, weil man höchstwahrscheinlich schon. Also, es war uns eine Freude, dich hier zu haben. Es war sehr, sehr, sehr interessant. Und auch Raul winkt nochmal rein. Also, es hat sich voll ausgezahlt, dass Raul das ganze Ding ins Rollen gebracht hat. Und wir danken dir sehr für deine Zeit. Und,
Ganz toll.
Ich danke euch. Gib gern mal eine Nachricht, wenn du das Ding dann am Ende geschnitten hörst. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall den einen oder anderen interessieren. Oder die eine oder andere.
Mache ich auf jeden Fall.
Also, Mischa, ich wünsche dir was und gutes Restwochenende und wir hören hoffentlich voneinander.
Dankeschön, das tun wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, sehr, sehr gerne.
War ein Riesenfest mit euch.
Also, dann sage ich an unsere Community, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, in einer Woche wieder für euch da zu sein und sagen bis dahin adios.
Ciao.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.